Willkommen zu «Intim und Laut», einem Podcast über Liebe, Sex und Beziehungen. Mein Name ist Sandra Casalini, ich bin Journalistin beim Gesellschaftsressort vom Blick. Und mit mir im Studio ist Ramona Zenger, Psychologin und Paartherapeutin. Und wir reden heute über ein Thema, das ich schon mal ganz plakativ behaupte, Ramona, das gibt es gar nicht. Nämlich Beziehungsunfähigkeit.
Mhm. Wie kommst du auf das?
Dass es das nicht geht?
Ja.
Also schau, ich erzähle dir eine Geschichte aus meinem Leben.
Erzähl.
Und zwar, ich habe mich vor etwa 6,5 Jahren, haben sich mein langjähriger Partner und ich getrennt. Ich war 3 Jahre Single gewesen nachher. Mhm. Und ich habe so ganz klassisch datet mit Tinder und so anderem, wie heisst es, Bumble und all diesen Sachen. Und wirklich nicht mit der Intention, zu einer Partnerschaft zu finden. Ja. Und in dieser Zeit, ich habe noch nie so oft wie in diesen 3 Jahren von Männern gehört, ja, weisst du, ich glaube, ich bin beziehungsunfähig.
So in diesen Aussagen?
Ja, und zwar immer, lustigerweise wirklich immer Männer so um die 40, 50, die eine langjährige Beziehung hinter sich haben. Und du musst sagen, ja, hör es dir selber mal zu, du hast irgendwie 15 Jahre Beziehung hinter dir, du kannst nicht beziehungsunfähig sein, oder? Wieso sagst du mir, du sagst beziehungsunfähig?
Also, hast du es gefragt? Ich bin auf 100.
Nein, ich habe mir einfach meine eigenen Gedanken dazu gemacht. Ja. Es ist wie so, also, du bist nicht beziehungsunfähig, du bist beziehungsunwillig.
Ja, das verstehe ich.
Und das ist auch nicht so schlimm, das ist total okay. Das bin ich zu dem Zeitpunkt auch. Aber wieso kannst denn du mir nicht einfach sagen, dass du keine Beziehung willst? Oder dass du halt auch im Speziellen mit mir keine Beziehung willst? Weil das ist auch nicht so tragisch. Aber ich glaube, dort liegt so ein bisschen der Knackpunkt. Man hat immer das Gefühl, hey, man sagt ein bisschen weniger Arschloch, wenn man sagt, weißt du, ich kann halt nicht, mein Herz ist wahnsinnig gebrochen, ich bin ein einsamer Wolf und irgendjemand muss mich vielleicht mal retten oder so. Wie, hey, very sorry, aber mit dir kann ich mir das nicht vorstellen. Mm. Und dann kann ich sagen, ja, ich mir mit dir auch nicht.
Ja, also, klar, genau. Das ist ja dann deine Schlussfolgerung daraus. Ich denke, etwas, was sehr viel komplexer ist, wird so wie so ein bisschen sich einfach gemacht, einfach mit dieser Aussage, oder?
Ja.
Ich bin nicht beziehungsfähig. Punkt. Dann muss ich nicht weiter erklären vielleicht, oder was mir so fest Angst macht, oder was mich so fest verletzt hat in der Vergangenheit, was mir Angst macht in Bezug auf eine neue Beziehung, etc., etc., sondern man kappt es eigentlich gerade ein bisschen ab.
Weißt du, was ist noch das Verrückte? Ich bin von Anfang an immer sehr offen gewesen. Ich habe all diesen Männern immer gesagt, ich bin nicht auf der Suche nach einer Beziehung.
Und du bist sehr klar gewesen.
Und es hat es mir keiner geglaubt.
Also, dass du das so klar gesagt hast, ist aber dann so angekommen, dass ich denke, das ist eine Strategie von dir.
Ich bin nicht sicher. Nein, ich glaube im Fall nicht. Aha. Ich glaube, wobei ich rede jetzt wirklich sehr spezifisch von Männern, von Männern in meinem Alter.
Ja.
40 mit den 40, 50. Und die haben einfach sehr starres, fixes Bild im Kopf. Jede Frau will eine Beziehung.
Und jeder Mann kann nicht.
Das weiss ich nicht. Und wirklich, Frauen, die einfach wirklich mal eine Zeit lang halt einfach daten und auch Sex haben, ohne dass sie sich verlieben, das existiert in diesen Köpfen nicht. Und so ist es dann auch immer so, einmal Sex, zweimal Sex und dann ist Panik gekommen. Wow, die will jetzt gerade ihr Zahnbürstchen in mein Bad stellen. Und jedes Mal, wenn ich gesagt habe, hey, nicht, nein, dann ist entweder hat man mir nicht geglaubt, oder es ist so die Reaktion gekommen, die ist irgendwie komisch.
Schon interessant. Das ist so unsere Gesellschaft, oder? Wo das Bild wie nicht so vorhanden ist von einer Frau, die auch wie ein Mann phasenweise sich nicht möchte fix binden. Wo irgendwie einfach noch nicht so vorhanden ist, oder? Wo manchmal vielleicht auch Rollenmodell fehlt.
Und ich habe wirklich das Gefühl, weil Männer, die in dieser Phase sind und die sagen sich dann vielleicht auch selber, ja, ich bin jetzt gerade beziehungsunfähig. Und für mich war immer sehr klar, ich hatte eine 20-jährige Beziehung hinter mir, ich kann das, ich will jetzt einfach nicht. Oder? Und aus dem schliesse ich auch wie ein bisschen, ich glaube ganz ehrlich nicht, dass es Menschen gibt, die nicht in der Lage sind, eine romantische Beziehung zu führen. Oder
Dich nimmt es natürlich wunder, was ich denke.
Ja.
Lass uns doch das mal ein bisschen so auseinandernehmen und ein bisschen sortieren. Und zwar, ich denke auch nicht, dass es einfach Menschen gibt, die beziehungsunfähig sind. Mit einer Klammerbemerkung, dass wir müssen aufteilen, was heisst denn beziehungsunfähig oder was verstehen wir unter dem und wann hat jemand wirklich eine Bindungsstörung. Weil da ist ein grosser Unterschied dazwischen. Beziehungsunfähig sein, ich glaube, da meinen wir mehr Menschen, die vielleicht in bestimmten Beziehungskonstellationen oder mit bestimmten Anforderungen von Beziehungen überfordert sind. Nicht wissen, wie damit umgehen, vielleicht das auch wie nie gelernt haben in ihrer Biografie oder ihrer Kindheit sozusagen. Also häufig auch die Unfähigkeit, zum widersprüchlichen Bedürfnis auszuhalten. Ganz einfach, das essentiellste Bedürfnis in der Beziehung ist ja wie einerseits Bedürfnis nach Nähe und aber auch seine Autonomie wollen behalten. Und dass zum Beispiel das für ganz viele einfach nicht vorstellbar ist, wie sie das machen können. Und dann ist es einfacher zu sagen, ich bin einfach beziehungsunfähig. Dann muss ich mich dem Dilemma wie nicht stellen. Weißt du, wie ich meine?
Aber wer denn, wenn du das Dilemma quasi nicht kannst aushalten kannst,
dann willst du es eben vielleicht nicht aushalten, okay. Weil jeder kann lernen, das auszuhalten. Außer genau, ich denke, die einzige Ausnahme ist wirklich, Menschen mit Bindungsstörungen tragen natürlich wirklich ein schweres Rucksäckchen, weil sie vielleicht sehr, sehr schwierige Erfahrungen gemacht haben, was Bindungen auch können heissen. Also da reden wir dann wirklich von, sei das Missbrauch, sei das emotionale Vernachlässigung. Und für diese Menschen ist es wirklich schwierig, eine Beziehung zu führen. Aber das heisst nicht, dass sie das nie können. Oder? Wenn diese Menschen natürlich an dem arbeiten und auch verstehen, was ist meine Biografie und was ist die jetzige Beziehung, dann sind auch die bindungs- oder beziehungsfähig.
Aber wenn wir aber jetzt von einer pathologischen Bindungsstörung reden, das ist nicht nur... Es geht nicht nur um romantische Beziehungen, dort geht es um Bindungen auf allen Ebenen.
Auf allen Ebenen. Häufig sind dann auch Freundschaften sehr betroffen, dass die Menschen auch nicht wie schaffen, stabile Beziehungen im Umfeld aufzubauen, weil sie gelernt haben, Beziehungen sind nicht verlässlich, in Beziehungen werde ich verletzt oder in Beziehungen muss ich mich immer nur anpassen und kann mich nicht entwickeln. Beispielsweise.
Weißt du, es ist spannend. Ich habe dir jetzt erzählt von 40, 50-jährigen Männern. Wenn ich jüngere Männer datet habe, ist das nicht das Problem gewesen.
Also im Sinn von, die haben nicht gesagt, dass sie beziehungsunfähig sind, sondern
es ist gar kein Thema.
Oder kein Thema.
Weil für die ist das wie nicht, es ist klar gewesen, aber die haben mir auch geglaubt, dass ich beziehungsunwillig bin. Die sind nicht einfach davon ausgegangen, dass ich grundsätzlich sowieso eine Beziehung suche.
Also
wirklich ein bisschen differenzierter. Und es ist spannend, weil man ja eigentlich eher jüngeren Generationen die Beziehungsunfähigkeit zuschreibt oder vorwirft. Also es gibt ja ein berühmtes Buch vom deutschen Autor Michael Nast, das heißt «Generation bindungsunfähig». Behauptet von sich selber auch, er sagt das und verschärft natürlich auch ein bisschen den Ruf von jüngeren Generationen, Millennials, Gen Z, dass sie nicht fähig sind, Beziehungen aufzubauen und Beziehungen zu führen. Was haben sie den Ruf zu Recht?
Ich denke nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Ich glaube, es hat wie zwei Seiten. Dass einerseits weiss man, dass junge Menschen wie das zum Beispiel One-Night-Stands haben, wie so ein bisschen abgenommen, also wie häufig Leute One-Night-Stands haben. Aber auf der anderen Seite ist es manchmal ja vielleicht auch ein bisschen diverser geworden, dass es auch wirklich verschiedenere Beziehungsformen gibt. Also sei das irgendwie Situationships vor 10 Jahren war es vielleicht Friends with Benefits gewesen, oder? So ein bisschen die unterschiedlichen Begriffe.
Wir müssen ein Situationship definieren, wo nicht alle von unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht so ein bisschen präsent haben.
Das ist jetzt gar noch schwierig, eine gute Definition. Also ich würde sagen, Situationship ist ja wie, ja, ich möchte in einer Verbindung sein, ich möchte vielleicht auch eine gewisse Verlässlichkeit haben, aber nicht ganz so fest, wie wenn ich mich wirklich für eine Beziehung committe und sage, ja, wir planen schon Ferien für 6 Monate. Oder wie würdest du es definieren?
Also so wie ich das mitgekriegt habe, ich habe ja 2 Gen Z-Exemplare bei mir daheim. So wie ich mir das mitgekriegt habe, ist das, man ist eigentlich so ein bisschen zusammen. Man macht eigentlich all das, was man als Paar macht. Man verbringt Freizeit miteinander, man geht irgendwie, man hat auch Sex, man kennt auch Freunde voneinander, aber man ist eigentlich emotional nicht so verantwortlich und man ist auch nicht wahnsinnig eingebunden. Also du kennst so ein bisschen die Eltern, aber du wirst jetzt nicht beim Familienzunacht dabei sein. Ich glaube, es gibt noch so verschiedene Abstufungen, aber da bin ich schon so ein bisschen überfragt. Und es ist natürlich einfach nicht exklusiv. Das,
so, ja. Ich merke so in meinem Kopf tauchen so Blitz auf, so, wie soll man, also so im Sinn von ein bisschen Widersprüche, wie soll man, wie das Umfeld kennen, Sachen zusammen machen, doch ein bisschen committed sein, aber dann doch nicht so ganz.
Ja, genau.
Wo
das.
Wo tut man dann diese Grenzen ziehen, ja, oder?
Die ist halt sehr individuell und so wie ich es mitbekommen habe, funktioniert es auch nicht richtig.
Genau, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es nicht funktioniert. Weil ja dann zu einem gewissen Punkt vielleicht immer jemand sich jetzt doch ein bisschen mehr Commitment halt wünscht und schlussendlich vielleicht immer jemand ein bisschen der Verlierer, die Verliererin ist in dieser Situation.
Ja.
Wo vielleicht mehr Gefühl hat.
Oder, vielleicht. Oder wo mehr übernimmt.
Genau.
Oder wo so mehr von dem
Emotionalen vielleicht auch trösten oder Support übernimmt.
Mhm. Also ich hoffe, ich sage jetzt nicht allzu viel, aber ich sage es jetzt gleich. Also, ich habe das Ende von einem Situationship in meinem Hause mit dem Wort mitbekommen. Mhm. Ich habe es satt, dem sein emotionaler Abfallkübel zu sein.
Ja.
Und das ist, glaube ich, genau sehr das, bezeichnend.
Ja, genau. Jemand sucht dann das doch mehr und die andere Person merkt irgendwann, okay, wenn das wie nicht zurückkommt, dann habe ich es satt irgendwann. Oder? Weil ganz grundsätzlich ist einfach Bindung ist ein Grundbedürfnis von uns. Und darum sind ja Menschen auch in Situationships, die sich aber vielleicht nicht so ganz mögen committen. Sonst könnte man sagen, ja gut, dann musst du das auch nicht machen, oder? Aber sie sehnen sich eben dann doch danach, oder?
Wenn wir so mal von Beziehungen reden, ich habe ein paar Sachen recherchemässig jetzt auch mitgekriegt die letzten paar Wochen. Zum einen ist eine Studie aus den USA gekommen, die sagt, dass ein Drittel von den amerikanischen Jugendlichen schon mal eine Beziehung mit KI hat. Was ich sehr speziell finde, und ich habe vor ein paar Wochen ein Interview gemacht mit dem Simon Schnetzer, deutschen Jugendforscher, wo ich die Zahl auch präsentiert habe. Und er sagt, das wird in Zukunft wird das eine der grossen Herausforderungen sein von uns, dass Menschen wieder lernen, Beziehungen mit Menschen einzugehen, weil KI wird immer der einfachere Weg sein. Und das hat mich recht schockiert.
Das schockiert mich jetzt auch, ja. Weil KI ist natürlich, ich meine zum Beispiel ChatGPT, oder? Ist immer sehr unterstützend, sehr empathisch und einfach sehr wenig konfrontativ. Egal jetzt in was, dass man sich mit ihm unterhält, oder? Und wenn man das natürlich wie so lernt, aha, jemand tut einem immer unterstützen, ist immer so liebevoll und wenig konfrontativ, dann kann man ja gar nicht bestehen in richtigen Beziehungen, sagen wir jetzt mal. Weil dort ist es ja zum Teil auch anders.
Erlebst du das auch in deinem Alltag, in deinem Praxisalltag, dass wir wahnsinnig Mühe haben mit Konfrontationen, mit Diskussionen, mit Ablehnung? Und das sind doch alles Sachen, die eigentlich essentiell wären in einem Beziehungsaufbau, aber auch beim Erhalten von einer Beziehung.
Ja, das ist schon etwas, was ich auch immer wieder gesehen. Und dann finde ich jetzt aber auf die andere Seite auch ganz häufig Menschen, die sehr people-pleasing sind, also wo wie sich dann mit einer Beziehung auch viel zu viel Verantwortung aufbürdet und dann das Gefühl haben, wenn ich mich committe, dann bin ich wie so ständig verantwortlich eben für den emotionalen Belast von der anderen Person und dann vielleicht sich gar nicht erst committet.
Ja. Der Michael Nass sagt ja unter anderem in dem Buch, es liegt auch so ein bisschen an der Art, wie wir daten. Über die Dating-Apps, die aufgebaut sind wie Online-Jobs, oder? Du swipest und hast immer das Gefühl, da kommt noch etwas Besseres, kommt noch etwas Besseres. Und irgendwann bist du gar nicht mehr in der Lage, um überhaupt irgendwo einen Fokus zu setzen oder überhaupt die mal festzulegen.
Absolut. Sehe ich absolut so. Und zwar ist ja wie meine, Dating-Apps sind wie so fest auf Konsum fokussiert, dass wie, man kann ja ein bisschen Parallelen ziehen zu einer, von einer Dating-App zum Beispiel zu Zalando. Bei Zalando kann ich auch immer wieder, vielleicht gibt es noch Schuhe, die doch noch perfekter passen, die noch günstiger sind, etc. etc. Und das Gleiche haben wir ja wie auf Dating-Plattformen. Mhm. Es ist so unendlich, also scheinbar unendlich. Ja. Und dass man ja, vielleicht gibt es immer noch jemanden, der etwas anderes auch noch abdeckt, was ich mir würde wünschen.
Mhm.
So verhindern wir aber komplett, dass wir uns wirklich auf Kontakt und auf Chats, die wir dort haben, dass wir uns wirklich mal darauf einlösen.
Mhm.
Weil wenn wir mit 10 Leuten am Schreiben sind, oder, kann ich mich emotional, das ist nicht möglich, oder? So sind wir nicht gestrickt. Wir können uns nicht emotional im Datingleben auf 10 einlassen und sich verletzlich zeigen bei 10 Personen. Das geht nicht. Das überfordert uns komplett sonst. Mhm.
Ich glaube, eben, die Dating-Apps, das ist im Fall wirklich, wirklich etwas, wo du kannst machen, wenn du nicht auf der Suche bist.
Mhm.
Also, das ist
oder auf der Suche nach einfach schnellen Kontakt oder auch Sexualität.
Ja, oder auch einfach irgendwie.
Oder auch etwas unternehmen.
Einmal so. Also bei mir war es im Fall ganz ehrlich gewesen, der erste Grund, wieso ich auf diesen Dating-Apps war, ist, um meinen Marktwert zu testen. Weil ich bin aus einer 20-jährigen Beziehung gekommen. Wie hätte ich sollen wissen, ob ich überhaupt irgendwie auf dem Markt kann bestehen kann?
Also, genau.
Und für das war es wunderbar gewesen. Und ich habe das Windows-Shoppen geil gefunden. Aber ich kann auch sonst die lieben Windows-Shoppen. Ich kann wahnsinnig gut durch Läden ziehen. Da habe ich Schuhe, die finde ich grusig. Da habe ich so nicht, die passen vielleicht nicht. Etwas ist vielleicht unbequem. Und am Schluss gehe ich heim und habe nichts gekauft und bin wahnsinnig stolz auf mich, weil ich kein Geld ausgegeben habe. Das ist wirklich so. Ich habe das total und ich habe das im Fall total können auch transferieren auf das Dating-App Windows-Shopping. Manchmal habe ich halt mal einen ausprobiert, wo ich gewusst habe, der ist nicht bequem. Und ist es dann auch nicht gewesen und dann ist es aber kein grosses Ding gewesen. Aber das ist
es hat ja auch etwas Spannendes, Aufregendes, oder? Nach einer langen Beziehung, um dort wie mal so ein bisschen schauen, okay, wie komme ich jetzt beim anderen Geschlecht oder einfach bei anderen Menschen an?
Ja.
Schwierig wird es ja dann, wenn das dein Motivator ist. Also über längere Zeit, ich teste dort meinen Selbstwert.
Ja,
weil absolut. Man erlebt ja auch häufig das Gegenteil, oder? Dass man auch ganz viel Ablehnung dort bekommt.
Also du musst wahnsinnig mit Ablehnung umgehen. Und du musst als Umgekehrte können. Du musst können ablehnen, ohne gemeint zu sein. Oder? Und das ist, also ich bin Mitte 40 gewesen und ich habe recht gut mit dem können umgehen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich in jedem Fall, dass es mich nie getroffen hätte.
Wäre auch unmenschlich, oder?
Ja, und aber eben, es ist wie so, es ist nicht so schlimm gewesen, weil ich bin nicht in der Lage gewesen, dass ich das Gefühl hatte, ich muss meinen Lebenspartner dort kennenlernen, ich muss einen Vater für meine Kinder suchen.
Das ist eine
total andere Ausgangslage.
Als mit Ende 30 vielleicht mit viel Druck dort anzugehen, oder?
Mhm.
Was ich jetzt vielleicht auch mehr in meinem Umfeld gesehen, oder? Dann ist es wirklich sehr, sehr streng. Mhm. Und ich glaube, dann kommt das von, dass Männer ständig dann einfach denken, ja gut, ich möchte jetzt einfach das Kind von mir.
Ja.
Und auch, und ich glaube, das ist für Frauen zum Beispiel dann sehr eine herausfordernde Situation.
Ja, oh, also...
Das ist Ablenkung.
Ja. Ja, eigentlich würde man ja meinen, du kannst ja die Situation ausnutzen, um quasi die emotional üben.
Beim Online-Dating,
oder? Also eigentlich könnte es ja eine Gelegenheit sein, um eben lernen, um mit Ablehnung umzugehen. Mhm. Aber ich glaube, also viele sind halt auch einfach nicht so reif.
Mhm.
Also ich habe sehr oft, wenn ich mal gesagt habe, irgendwie, hey, nein, ich will mich nicht mit dir treffen, weil ich glaube, es stimmt nicht. Mhm. Und dann kommt ein Satz zurück, du bist sowieso fett und hässlich, ich kann viel besser sein als du.
Mhm.
Also so,
und dann kommt gerade so der Gegenangriff.
Ja, genau.
Oder?
Und du denkst, ja.
Was dann für mich, oder so aus meiner Perspektive, sehr, sehr fest dafür spricht, dass die Person wie mit dem eigenen Selbstwert total an eine Grenze stößt. Und durch diese Ablehnung, dass die einzige Strategie ist, um das wieder zu stabilisieren, indem dass man dann die andere Person schlecht macht.
Genau.
Und ich denke, wirklich so lernen, mit emotionalen Themen umzugehen, kann man ja wie halt schon auch dann besser, wenn man mit jemandem enger ist und vielleicht auch sich getraut, zum verletzlich zeigen.
Mhm.
Und das wird ja sehr selten wahrscheinlich möglich sein bei diesen kurzen Chats, oder? Dass man so viel Vertrauen hat, um sich wirklich emotional auch verletzlich zu zeigen.
Mhm.
Und für eine Verbindung braucht es aber.
Ja. Ja.
Sonst geht es wie nicht, oder?
Mhm. Mhm. Ich muss schnell zurückkommen auf das eigentliche Thema, aber auf emotionale Unfähigkeit. Mhm. Ich habe kürzlich auf meinem liebsten Medium nicht NZZ oder so, sondern TikTok, wo ich mich sehr häufig informiere, sehr häufig recherchiere, und es ist nichts Schlechtes dabei. mein liebster TikTok-Therapeut, der Therapy Jeff, ein wunderbarer Satz gesagt. Mhm. Wir sind nicht emotional unfähig, wir sind emotional ungeübt.
Ja, trifft es absolut auf den Punkt, finde ich. Weil das spricht ja dafür, dass man manchmal oder Menschen manchmal vielleicht nicht willig sind, um das zu lernen, weil sie so fest eine Schutzstrategie entwickelt haben, um gar nicht erst in die nähere Verbindung hineinzugehen, weil sie so Angst haben vor selber verletzt werden oder auch vor zu viel Nähe, dass sie es gar nicht schaffen, an den Punkt zu kommen, das wirklich dann auch üben, dass ja, mit Liebe geht häufig auch eine Option von Verletzlichkeit einher. Das ist einfach so.
Mhm. Wie kann man denn das, also wie kann man das überwinden? Also wie können wir, ganz generell gesagt, wie können wir wieder beziehungswilliger werden?
Mhm. Es fängt alles an mit, das ist jetzt etwas, was dich wahrscheinlich nicht erstaunt, es fängt alles an mit der Beziehung zu dir selber und mit dem Zugang zu dir selber.
Mhm.
Dass du dir selber im Klaren bist, wo sind meine Prägungen? Wie sind eigentlich Bindungen zu meinen Eltern gewesen? Was habe ich gelernt über Beziehungen? Und erst wenn du dort reflektierst und dir im Klaren bist, was du für ein Rucksäckchen von deiner Kindheit hast, weil ganz wichtig, das haben wir alle auf eine Art und Weise, oder? Niemand hat die perfektesten Eltern gehabt, die 100% emotional verfügbar gewesen sind. Und das ist auch völlig okay.
Mhm.
Aber erst wenn du das selber für dich weißt, dann kannst du erst anfangen, das zu üben. Und dann ist halt die einfachere Variante, oh, dort will ich gar nicht genau hinschauen, was häufig ja unbewusst ist, und einfach sagen, nein, weißt du, ich kann das gar nicht.
Mhm.
Ich bin nicht fähig, zum eine Beziehung zu führen. Ja. Punkt. Ja. Oder?
Mhm.
Das ist dann so die Option.
Mhm.
Also es fängt einfach an bei dir selber.
Mhm. Weißt du, spannend, wenn wir gerade auch von jüngeren Generationen reden, ich habe kürzlich auf der Redaktion das Thema angeschnitten, da hat mir ein Kollege gesagt, er hätte das Gefühl, dass die ganz jungen Generationen, also Generation Alpha und die jetzt kommen, die werden wieder beziehungsfähiger, weil sie Eltern haben, die ihnen bessere Beziehungen vorleben, als das bei unseren Eltern der Fall war. Und besser in dem Sinn, dass Paar und Eltern auch heute einfach mehr kommunizieren, besser kommunizieren, viel mehr schauen, dass sie auch auf Augenhöhe funktionieren, wie das bei älteren Generationen der Fall war. Was haltest du von dieser Theorie?
Finde ich ultra spannend und kann ich wirklich ein bisschen verbinden, auch mit meinem Praxisalltag. Dass ich finde oder die Erfahrung mache, junge Leute, die zu mir kommen, sind häufig schon unglaublich gut informiert über ihre, also über Themen, die es überhaupt gibt, was braucht es, um eine Beziehung zu führen, und dann auch darüber, was sind eigentlich meine Bindungsmuster oder wo sind meine Mühe, wenn ich in eine nähere Verbindung gehe. Und das würde ja schon dafür sprechen. Einerseits, logisch, lernen wir auch vieles eben von TikTok oder Social Media oder durch die Entstigmatisierung.
Mhm.
Und andererseits, dass ich schon glaube, dass auch die Eltern bewusster sind in dem.
Und wo landet man denn da, wenn du bewusste Eltern hast, die gut miteinander kommunizieren auf der einen Seite und das Window-Shopping von den Dating-Apps auf der anderen Seite?
Dann landen wir ja wieder dabei, dass Menschen sich viel mehr Beziehungen vielleicht wünschen, als sie dann tatsächlich eingehen, oder? Also ich glaube, das Wichtige ist auch, dann dort nicht ins Überanalysieren hineinzugehen, oder? Oder im Sinn von, es muss alles dann wie perfekt sein. Ich habe das Bindungsmuster und ich denke genau so und so, dazu passt jetzt das und das. Wenn jemand das nicht aufweist, dann geht es nicht, oder?
Mhm.
Weil eine gewisse Dynamik darf sich ja dann auch in der Beziehung ergeben und man darf auch in einer Beziehung noch gewisse Sachen lernen und muss nicht so fertig ausgebildet und fertig alles über sich gelernt in eine Beziehung hineingehen.
Kann ich meine Kinder zur Beziehungsfähigkeit oder Beziehungswilligkeit erziehen.
Was du kannst machen, was jetzt bei dir aber wie schon vorbei ist, mit dem Alter von deinen Kindern.
Bei mir ist es spät,
genau.
Ist es spät, genau. Aber für andere noch.
Ist einfach, inwiefern baust du eine sichere, fürsorgliche Beziehung zu deinen Kindern auf und bist du emotional verfügbar? Wie gehst du selber auch mit deinen Emotionen um? Mhm. Ich habe es ganz häufig, dass ich dann irgendwie Jugendliche oder auch, egal, auch Erwachsene frage, ist dann bei euch zuhause über Gefühle geredet worden? Nein. Ich habe schon manchmal gewusst, der Papi, der hat ein bisschen Stress, aber genauer eigentlich überhaupt nicht. Und das ist ein essentieller Teil. Dass man lernt, sich austauschen über Gefühle, dass es okay ist und dass man auch mal darf sehr schlecht drauf sein, darf enttäuscht sein, verletzt sein. Das sind ganz wichtige Aspekte, wo Kinder können lernen von den Eltern.
Und ich glaube auch immer wenn jemand mit mir über Erziehung geredet hat, mir ist das immer so, mir passt schon das Wort nicht. Ich habe das Wort nicht gern.
Erziehung,
es tönt so, wie wenn man an jemandem zieht. Sondern dort hinbringen, wo ich ihn gern hätte. Und ich habe immer so vermutlich auch ein bisschen idealistisch gesagt, mir ist die Beziehung zu meinen Kindern sehr viel wichtiger als die Erziehung. Aber ich glaube, das hat auch, in dem Fall hat es, glaube ich, schon etwas, wenn ich es schaffe, dass sie zu mir eine offene Beziehung haben. Die kann nicht immer gut sein, oder? Aber dass sie auch mal mit mir streiten können. Und
das
so
ist eben ganz essentiell, oder? Dass sie auch mal streiten können und du dann aber nicht eine Woche lang nicht mit ihnen redest, es gibt Streit und man klärt es nachher und man hat sich wieder gleich gern wie vorher. Das ist eben komplett essentiell zum Lernen für Kinder.
Ich denke, das tragen sie nachher auch in ihre Beziehungen mit ihnen. Nicht immer, aber vielleicht. Also absolut. Ich bin der Hoffnung, dass das so ist.
Es geht nicht darum, ein perfektes Bild vorzuleben, sondern ein möglichst realistisches Bild vorzuleben. Das ist ganz wichtig.
Ich will noch darauf kommen, wie Wikipedia Beziehungsunfähigkeit definiert. Und zwar sagen sie, das sind so Seriendaterinnen und Dater, die eine kurze Beziehung nach der anderen haben, mal ein paar Monate, vielleicht mal ein Jahr oder so, aber nie richtig lang. Und die würden sich eigentlich eine Partnerschaft wünschen, aber es funktioniert einfach nicht richtig, die aufrechtzuerhalten.
Finde, kann man so sehen, könnte ich auch so teilen, die Meinung. Wenn jemand zu mir in Therapie kommt und sagt, ich habe jetzt die letzten paar Jahre immer wieder Beziehungen gehabt, einfach nicht über so längere Dauer und ich würde eigentlich gerne eine Beziehung haben, dann wäre es für mich so wichtig, um dort wie anzuschauen, wie läuft denn das genau ab in diesen Beziehungen? Wo passiert der Bruch und wo bist du vielleicht unsicher in der Beziehung? Oder wo passiert die Dynamik, wo es wie nicht weitergeht.
Aber auch die sind nicht einfach per se unfähig, eine Beziehung aufrechtzuerhalten.
Nein, absolut nicht. Also ich denke, absolut nicht. Weil hinter dem sieht man ja so den Wunsch dahinter, in Beziehung zu sein. Sonst würde es jemand ja nicht immer wieder versuchen. Und häufig ist es so, dass die Menschen dann wie ihre eigenen Bindungsmuster einfach noch nicht so gut kennen. Also so das Beispielhafteste ist jemand, der am Anfang völlig begeistert in eine Beziehung hineingeht, happy ist und Vorschläge macht, wann sehen wir uns, wann machen wir etwas, bla bla bla. Und dann irgendwie nach ein paar Monaten sich aber anfängt ein bisschen zurückziehen. Dann wie so eine andere Dynamik reinkommt, weil vielleicht Angst vor zu viel Nähe dann wie so präsenter wird. Und Angst vor, das wird jetzt ernster, die fragt irgendwie auch, eben kann ich das Zahnbürstchen bei dir lassen oder irgendetwas. Und dass es dann eben schwierig wird. Dass häufig die Beziehungen dann auch noch ähnlich lang gehen. Vielleicht immer dann so 6 Monate, bis jemand dann wie, zum Beispiel die Person, die dann zu mir kommt, merkt, das ist mir eigentlich zu viel. So viel Verantwortung kann ich jetzt doch nicht über jemanden übernehmen. Und klar, jemand kommt nicht mit dem, sagt das nicht am Anfang wahrscheinlich, aber das könnte etwas sein, was man herausfindet.
Und das ist dann nicht unfähig?
Nein.
Also wenn du immer an den Punkt kommst, wo du merkst, ich habe Angst vor Nähe.
Es ist doch so lange unfähig, wenn jemand den Punkt nicht anschaut. Wenn jemand wirklich 10 Jahre in dem innen bleibt und wie den Punkt nicht anschaut, was passiert dann und sich nicht reflektiert, dann kann man vielleicht schon sagen, ist ein bisschen unfähig. Aber das per se repräsentiert ja eher einfach ein Bindungsmuster von dieser Person, eine Überforderung mit der Beziehungskonstellation.
Okay.
Macht Sinn für dich?
Das macht sehr viel Sinn für
ja.
mich. Mhm. Ja, wir sind fast schon bei unserem Recap angekommen, mhm. aber nur fast, weil du weißt, es gibt noch eine kleine Challenge für dich. Wir sind unterwegs gewesen, haben Beziehungsfragen für dich gesammelt, wo du in einer weiblichen Orgasmuslänge, also in 30 Sekunden, sollst beantworten. Mhm. Und das ist die Frage.
Ramona, ich hätte dich fragen, wie merke ich am Anfang von einer Beziehung schon, dass es eine toxische Beziehung könnte werden?
Mhm. Bist du parat,
ja,
Ramona?
Ja, ich kann schon starten.
Ja. Wir schauen da gut auf die Zeit. Bitte.
Ja. Ich würde dir raten, dass du auf dein Körper- oder Bauchgefühl achtest, weil ganz häufig kommt das nämlich vor unserem Verstand. Also das meldet sich häufig früher. Außerdem könntest du darauf achten, wie ist eigentlich das Tempo von dieser Beziehung oder von dieser Verbindung am Anfang. Weil gesunde Beziehungen oder ein gesunder Anfang ist häufig eher ruhig und langsam und ist nicht irgendwie mit 180 km/h über die Autobahn fahren und nach 3 Monaten heiraten.
Leck. Das ist ziemlich gut hergekommen von der Zeit.
Sehr gut.
Ich bin beeindruckt. Toxische Beziehungen ist ein Thema, das man glaubt, dann vielleicht auch mal könnte ansprechen. Sehr spannend. Aber wir fassen mal schnell Beziehungsunfähigkeit zusammen und wir sind eigentlich beide der Meinung, dass es sie mit ganz wenigen Ausgaben eigentlich nicht gibt.
Ja.
Also ich glaube, dass die meisten Menschen wären absolut fähig, eine Beziehung zu führen, wenn sie bereit wären, an sich selber zu arbeiten.
Ja, würde ich absolut so unterschreiben.
Und viele, viele sind nicht willig, an sich selber zu arbeiten.
Ich möchte nur noch einen Satz dazu sagen. Mhm. Und zwar, um da wie ein bisschen sympathisch hineinzubringen, häufig sind Menschen nicht willig, weil es zu schmerzhaft ist. Mhm. Und nicht einfach, weil sie keine Lust haben. Das ist mir noch wichtig, um dazu hinzuzufügen.
Mhm. Also abgesehen davon, dass ich auch finde, dass eine tatsächliche Unfähigkeit nicht besser wäre als eine Unwilligkeit, oder?
Ja.
Was ist deine Zusammenfassung von unserem heutigen Tag?
Mhm. Meine Zusammenfassung ist, dass es einfach wie bei allen Themen so wichtig ist, dass wir bei uns selber anschauen und unsere Bindungsmuster selber hinterfragen und vor allem nicht das Problem wie bei der anderen Person suchen. Auch wenn das machen sein kann, dass wir jemanden gelangen, wo vielleicht die Passung einfach nicht gut ist, aber ganz grundsätzlich, dass wir uns selber hinterfragen und reflektieren.
Danke vielmals, dass du da warst, Ramona. Merci vielmals fürs Diskutieren. Danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, teilt eure Meinung zu unserem Thema. Sagt uns, ob ihr Erfahrung habt mit Beziehungsunfähigkeit, Beziehungsunwilligkeit, mit Situationships. Was ist für euch Situationship? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Wir sind sehr gespannt auf eure Meinungen. Uns gibt es nächste Woche wieder am gleichen Ort, zur gleichen Zeit und mit einem sehr spannenden Thema. Danke euch. Oh, la, la, la.